HR Info. Politik.
Kaum hatte das neue Jahr begonnen, da sah sich Deutschland schon einem Cyberangriff ausgesetzt, einem Angriff auf die Demokratie. Gut eine Woche später ist klar, ganz so existenziell lässt sich der Datenklau an gut 1000 deutschen Politikern, Prominenten und Künstlern offenbar nicht einordnen. Abwegig allerdings ist der Gedanke nicht. Cyberattacken können die Demokratie angreifen. Aber wie? Und wie gut ist die deutsche Cyberabwehr dafür gerüstet? Wir suchen Antworten auf diese Fragen in der Sendung HR Info Politik. Und ich suche mit Ihnen. Mein Name ist Julia Hummelsieb.
Ich möchte hier als verantwortlicher Minister feststellen, die Behörden haben sehr rasch, sehr effizient, sehr gut gehandelt und kann aus voller Überzeugung sagen, dass der Schutz der Bevölkerung und der Behörden durch unsere Sicherheitsbehörden rund um die Uhr gut gewährleistet ist, auch auf dem Feld der Cybersicherheit.
Das freut uns zu hören, was Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU am Dienstag auf der Pressekonferenz zum Datenklau an etwa 1000 Politikern, Journalisten und Künstlern zu sagen hatte. Denn dass ein 20-jähriger Schüler aus Mittelhessen im Dezember täglich private Daten wie Telefonnummern und Adressen von Prominenten über Twitter veröffentlichte, das hatte nicht nur die Betroffenen verunsichert. Noch ist nicht alles über den Fall bekannt und nicht sicher, ob der Tatverdächtige tatsächlich allein gehandelt hat. Er hat gestanden, auch das Motiv seiner Tat, schlichter Ärger über Aussagen und Handeln von Politikern und Prominenten. Der Fall rückte aber auch wieder einmal das System der deutschen Cyberabwehr ins Licht. Es hagelte Kritik, vor allem an der missglückten Informationspolitik des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, die Verwirrung darüber auslöste, wann die Behörde überhaupt von dem Datenklau wusste. Schnell stand der Vorwurf im Raum, die zuständigen Behörden hätten zu langsam gehandelt und damit versagt. Auch die selbst vom Datenklau betroffene SPD-Chefin Andrea Nahles reagierte zunächst verärgert.
Ich muss sagen, einen guten Eindruck und einen, der mich ruhig macht, hat das alles nicht gemacht. Ich hatte den Eindruck, da weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut.
Und so musste sich Bundesinnenminister Seehofer in der eigens zu dem Fall einberufenen Sitzung des Innenausschusses des Bundestages diese Woche auch kritische Fragen zur Zusammenarbeit der ihm unterstellten Sicherheitsbehörden stellen lassen. Auch nach der Sitzung blieben einige Abgeordnete bei dem Fazit, dass die Behörden in Sachen Cybersicherheit untereinander besser zusammenarbeiten müssten. Das mag auch an der Vielzahl der zuständigen Behörden liegen. Christopher Jänert über die Struktur der deutschen Cyberabwehr.
Welche Behörde in welchem Fall in Sachen Cybersicherheit zuständig ist, das ist nicht immer ganz klar. Ganz grundsätzlich mischen da nämlich einige mit. Der Verfassungsschutz zum Beispiel, der Militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst, das Bundeskriminalamt, das Zollkriminalamt und auch die Bundespolizei. Außerdem noch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und auch die Bundeswehr hat noch eigene Cyberstrukturen. Und das sind immer noch nicht alle zuständigen Stellen. Jede Behörde hat ihre Aufgaben und Bereiche. So konzentriert sich der Verfassungsschutz zum Beispiel auf Spionage und Terrorismus. Die Bundespolizei kümmert sich um Kriminalität, ähnlich übrigens wie das BKA. Unterstützen soll alle diese Behörden das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Dort sitzen Experten für die Technik, die hinter Hackerangriffen steckt. Und das BSI berät auch andere Behörden und Firmen, wie sie Produkte und ihre Netze sicherer machen können. Aber das Ganze offenbart auch schon das große Problem. Da läuft ziemlich viel parallel und oft ist auch nicht klar, wer ist wann zuständig. Zum Beispiel, angenommen, es gibt einen Angriff auf ein Kraftwerk. Muss jetzt das BKA ran, der Verfassungsschutz, der BND, weil es vielleicht aus dem Ausland kommt? Für solche Fälle ist das sogenannte Nationale Cyberabwehrzentrum im BSI da. Es soll koordinieren. Dafür schickt jede einzelne Behörde einen Mitarbeiter, der dann zwischen Cyberabwehrzentrum und Behörden vermittelt. Und das Abwehrzentrum soll auch noch selbst ermitteln.
Eine Vielzahl an Zuständigkeiten also. Zu viele? Das frage ich Michael Götschenberg, ARD-Sicherheitsexperte. Wie gut steht die deutsche Cyberabwehr da? Herr Götschenberg, lernen wir denn aus dem aktuellen Fall, dass die zahlreichen Behörden der deutschen Cyberabwehr ein Kommunikationsproblem untereinander haben?
Also es sah am Anfang so aus, als das Bundesamt für die Sicherheit der Informationstechnik den Eindruck erweckt hatte, man habe bereits Anfang Dezember Kenntnis von der ganzen Geschichte gehabt. Das stimmte aber gar nicht. Das war einfach schlecht kommuniziert und unglücklich ausgedrückt. Insofern würde ich jetzt auch nicht von einem Kommunikationsproblem innerhalb der Sicherheitsbehörden sprechen.
Innenminister Seehofer hat diese Woche das bereits im Koalitionsvertrag vereinbarte nationale Cyberzentrum mit einem Plus versehen. Das heißt mehr Personal, was bereits bewilligt ist, und eine bessere Expertise. Ist das mehr, als schon geplant war, und reicht das aus?
Also das ist nicht mehr, als ohnehin geplant war, und diese ganzen Veränderungen haben mit diesem aktuellen Fall überhaupt nichts zu tun. Das zeigt eigentlich nur, wie groß auch der politische Druck aufs Bundesinnenministerium war, hier mit irgendwelchen Vorschlägen um die Ecke zu kommen, die den Eindruck erwecken sollten, dass man jetzt hier Handlungsbedarf sieht und auf die aktuelle Situation reagiert habe. Das ist nicht der Fall. Die Frage ist am Ende, wie ist der Fall zu bewerten? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Meiner Ansicht nach geht es hier nicht primär darum, irgendwelche Cyberabwehrzentren aufzustocken oder an der Gesetzeslage etwas zu ändern.
Geht es denn darum, vielleicht weniger zuständige Behörden zu haben?
Na, es geht ganz ehrlich gesagt vor allem zunächst mal darum, dass jeder Einzelne selbst dafür verantwortlich ist, seine privaten Daten zu schützen. Wir haben es ja nämlich überwiegend mit privaten Daten zu tun, die auf privaten Rechnern geklaut worden sind, beziehungsweise auf Rechnern von Parteizentralen oder von irgendwelchen Parteikreisverbänden. Und es ist nicht Aufgabe der Bundessicherheitsbehörden, diese Daten zu schützen. Die Frage ist, haben wir ausreichende Frühwarnsysteme? Sind wir personell bei den Sicherheitsbehörden richtig aufgestellt? Haben wir eine Sicherheitsarchitektur, die in der Lage ist, mit der Cyberbedrohung umzugehen? Auch da würde ich mal sagen, mit der echten Bedrohung, mit hochkomplexen Angriffen ausländischer Nachrichtendienste beispielsweise, die wir zuhauf erleben. Denn der aktuelle Fall, das ist nicht die eigentliche Bedrohung der nationalen Sicherheit.
Also das, was Sie eben genannt haben, ist das, was im neuen IT-Sicherheitsgesetz stehen soll. Das alte gibt es seit dem Jahr 2015. Bis zum Sommer soll nun ein neuer Entwurf dazu aus dem Bundesinnenministerium kommen. Was muss da wirklich drinstehen, damit Deutschlands Cyberabwehr auf dem neuesten Stand ist?
Also wir brauchen natürlich vor allem ein Frühwarnsystem vor wirklich gefährlichen Angriffen, zum Beispiel auf die Betreiber der kritischen Infrastrukturen in Deutschland. Also Krankenhäuser, Energieversorgung, all diese Dinge, die in der Lage sind, massiven Schaden anzurichten, wenn hier ein System lahmgelegt wird. Da haben wir nach wie vor die Situation, dass noch längst nicht in ausreichender Weise alle Branchen hier meldepflichtig sind. Und dann haben wir natürlich auch nach wie vor die Situation, dass die Unternehmen vielleicht einen von 10 Vorfällen melden und wir bei dem Gros der zum Teil massiven Cyberangriffe auf Unternehmen überhaupt nicht im Bilde sind, was da läuft. Also wir haben überhaupt kein Lagebild, das die Realität abbildet.
Ist Deutschland vielleicht dann auch deshalb zu langsam in der Weiterentwicklung seiner Cyberabwehr?
Naja, wenn wir uns anschauen, dass im Moment bei jeder Sicherheitsbehörde irgendwie ein bisschen Cyber gemacht wird und ein bisschen aufgerüstet wird, dann stellt sich schon die Frage, ob wir nicht eine zentrale Stelle brauchen, die für all diese Dinge zuständig ist. Wie in Großbritannien beispielsweise, dass GCHQ als Teil der britischen Geheimdienste nur für diese Fragen zuständig ist. Ich könnte so einem Modell eine ganze Menge abgewinnen, aber da müssten wir in der Tat auch unsere Sicherheitsarchitektur ein Stück weit neu erfinden.
Glauben Sie, dass das passieren wird?
Absehbar glaube ich das nicht. Man kann natürlich auch im bestehenden System eine ganze Menge verändern, verbessern. Da passiert auch viel, meines Erachtens aber längst noch nicht genug. Wir haben eben auch, was Internetkriminalität betrifft, deutlich zu wenig Ressourcen bei den Ermittlungsbehörden.
Sagt der ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg.
HR-Info. Politik.
Wir beschäftigen uns mit der Frage, wann eine Cyberattacke die Demokratie eines Landes ins Wanken bringen kann. Antworten auf diese Frage gibt uns jetzt Professor Marco Gerke. Er ist Direktor des Cybercrime Research Institutes in Köln und berät im Auftrag der Vereinten Nationen Regierungen auf der ganzen Welt in Sachen Cybersicherheit. Herr Gerke, 100%igen Schutz gegen Hackerangriffe oder Datenklau im Internet, das ist nicht möglich. Das hat auch Bundesinnenminister Horst Seehofer diese Woche noch einmal eingeräumt.
Wir können die absolute, totale Sicherheit gerade im Bereich der Cybersicherheit nicht versprechen. Wir werden hier auf absehbare Zeit nie einen Stand erreichen, wo wir sagen können, jetzt ist alles erreicht und die umfassende Sicherheit gewährleistet.
Zu welchem Prozentsatz lassen sich IT-Systeme wie das deutsche Regierungsnetz denn schützen?
Ich kann Ihnen keinen Prozentsatz sagen, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Technik besser geworden ist, dass also da nicht mehr so das große Einfallstor ist. Da gibt es immer noch Schwachstellen, aber anders als vor 20 Jahren sieht das heute deutlich besser aus. Und dass heute dann halt menschliches Versagen zum Thema wird, Innentäter, die in den Unternehmen oder Behörden selber sitzen, sodass das Ganze etwas differenzierter betrachtet werden muss.
Horst Seehofer hat beim aktuellen Fall ja von einem ernsthaften Warnschuss gesprochen für alle Beteiligten. Was muss denn die Politik in Berlin daraus lernen, Ihrer Ansicht nach?
Naja, es gibt sehr viele Warnschüsse, die es gab. Also wir können über das Brexit-Votum gehen, wo ebenfalls Cyberangriffe gab und dann halt mehr auf dem Spiel steht als die privaten Daten von Abgeordneten. Insofern, man kann das jetzt als weiteren Warnschuss sehen, auf jeden Fall. Warten sollte die Politik aber nicht und sie hätte längst aktiv werden müssen, wie sie es in vielen anderen Ländern auch wird, und auf diese geänderte Bedrohungslage reagieren. Es gibt nicht so die eine Sache, die sie machen müssten, sondern es sind sehr viele unterschiedliche Dinge. Einige Sachen tut die deutsche Bundesregierung, in anderen Bereichen ist sie nicht ganz so aktiv. Und an diesem Beispiel dieses aktuellen Falls sieht man, dass es vielleicht auch nicht nur die Regierung ist und staatliche Organisationen, die was tun müssen, sondern auch Privatpersonen, ob es jetzt Prominente sind oder Politiker, die selber auch aktiv etwas tun müssen. Das kann nicht alles der Staat für sie tun.
Also einfach ein bisschen sicherer durchs Netz surfen und sich selber schützen.
Das wäre jetzt so die einfachste Lösung. Nur selbst wenn sie alles richtig gemacht haben, besteht halt immer noch die Gefahr, dass sie trotzdem Opfer einer Straftat werden. Und dann wäre die richtige Strategie, dass man sagt, wie gehe ich dann damit um? Also wenn ich jetzt Spitzenpolitiker bin und meine Telefonnummer gelangt in die Öffentlichkeit und alle 3 Minuten rufen mich irgendwelche Unbekannten auf der Nummer an, dann ist das ein relativ typisches Szenario. Das kann man vorhersehen, dass das eventuell irgendwann mal passieren könnte. Müsste sich dann überlegen, was ist meine Reaktionsstrategie? Weil, dass es passieren wird, kann halt technisch nicht ausgeschlossen werden. Und insofern müssen wir uns damit anfreunden. Genauso wie wir die Frage beantworten müssen, was machen wir, wenn wir irgendwann nach Hause kommen, machen die Tür auf und es hat ein Einbruch stattgefunden. Wir beschäftigen uns also mit solchen Szenarien, mit Risiken und was unsere Strategie wäre. Und gerade im Bereich Cyberangriffe passiert das leider noch viel zu selten.
Nun haben ja zahlreiche Politiker nach dem Öffentlichwerden des aktuellen Falls von Datenklau sehr schnell davon gesprochen, dass dies ein Angriff auf die Demokratie gewesen sei. Aber diese These, die lässt sich jetzt nach der Festnahme dieses 20-jährigen Schülers sicherlich nicht mehr so halten. Der hat ganz offenbar allein und aus eigenem Antrieb gehandelt. Dennoch gilt wohl noch immer das, was Gerd Billen, Staatssekretär im Justizministerium, gesagt hat.
Hier sollen unsere gewählten Repräsentanten eingeschüchtert werden. Man macht Dinge über die Öffentlichkeit. Und das ist schon eine Gefahr für eine demokratische Gesellschaft.
Gehen Sie damit mit dieser Aussage?
Ja und nein. Also wenn ich einer der betroffenen Politiker wäre und würde damit konfrontiert und einen Tag später ruft ein Medienvertreter an, dann mag sich das tatsächlich so anfühlen, als würde die Demokratie angegriffen. Man kann aber auch die andere Extremposition einnehmen und kann sagen, naja, wenn ein Politiker vom Fahrrad fällt, gerät nicht die Demokratie ins Wanken. Wir müssen unterschiedliche Facetten betrachten. Es gibt tatsächlich Tendenzen, Politiker einzuschüchtern. Und das Internet ist ein ideales Mittel dazu. Man kann sie an den Pranger stellen, man kann ihre Privatadresse veröffentlichen, man kann sie bedrohen. Und ich denke, dass wir uns als Gesellschaft damit auseinandersetzen müssen. Wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Wie schützen wir Politiker? Ich sehe auch durchaus ein Gefahrpotenzial, auch durch einen einzelnen Angreifer. Ich würde auf die Intention gucken und würde auch gucken, welche Möglichkeiten er hatte und was er hier gemacht hat. Dieser 20-Jährige, der bestimmte Daten veröffentlicht hat, kann damit Schaden anrichten und für den Einzelnen ist das eine sehr unangenehme Situation. Ich glaube aber nicht, dass das das Potenzial hatte, einen Angriff auf die Demokratie darzustellen.
Aber ab wann können Hacker eine solche Angst schüren in der Bevölkerung, egal jetzt ob unter Prominenten oder Politikern oder dem einfachen Bürger, ab wann macht das den Leuten so viel Angst, dass die demokratischen Grundfesten gestört sind?
Ich würde auch wieder differenzieren. Es geht gar nicht nur um Angst machen, sondern ich kann auch als Angreifer Informationen manipulieren und das Vertrauen der Bürger in die Informationen, die von staatlichen Institutionen kommen oder von Politikern, stark erschüttern. Aber bei dem Einschüchtern ist es schwierig, so eine Schwelle festzulegen. Das Einschüchtern beginnt bereits bei Schülern. Cyberbullying ist so ein Begriff, wo Schüler über das Internet beschimpft werden, beleidigt werden. Sie mitunter auch gar nicht wissen, wer ist das. Man erkennt das ja nicht immer sofort. Dann mit dem Angstgefühl schon in die Schule gehen und sagen, ich weiß ja nicht, wer hier gegen mich ist. Ich kann ihn gar nicht sehen. Das reicht zur Verschüchterung eines Schülers bereits aus. Bei einem Politiker ist es halt eine schwierige Frage. Ich vermute, dass wir die Erwartung haben, dass solche Politiker mehr standhalten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, das sind ja nicht unbedingt Medienprofis und sie werden es in ihrer Politikerlaufbahn auch nicht. Und es sind auch Menschen. Wenn man sehen würde, da ist eine groß angelegte Kampagne, bei der gezielt Politiker rausgepickt werden und es wird nicht nur einfach mal eine Nummer veröffentlicht, sondern es werden die Adressen veröffentlicht, Aufrufe gemacht, es werden falsche Informationen über den Politiker gestreut, die Hass in der Bevölkerung hervorrufen, die in konkrete Aktionen umschlagen könnte. Da würde ich eher in diese Richtung gehen, wenn das so ein systematisches Element ist. Also ich glaube nicht, dass wir das an einem festen Wert festmachen können, sondern wir werden uns immer den Einzelfall angucken müssen und werden so eine Abwägung machen. Und es kann auch sein, dass meine Meinung dazu nicht die Mehrheit in der Bevölkerung widerspiegelt. Es kann sein, dass ganz viele Menschen schon bei einer niedrigeren Schwelle sagen würden, das ist ein Angriff auf die Demokratie. Gerade diesen Diskurs sollten wir in der Gesellschaft haben.
Glauben Sie denn, dass so ein Szenario wahrscheinlich ist? Also dass es tatsächlich beispielsweise, ich bleibe mal bei der Angst zunächst, durch Cyberattacken etwa auf Ampelanlagen oder auf Computersysteme von Krankenhäusern oder Kraftwerken, also durch solches Angstschüren aus politischen Motiven aber motiviert, dass ein solches Szenario, also ein direkter Angriff auf die Bevölkerung, eventuell auch als Angriff auf die deutsche Demokratie motiviert sein kann?
Ich habe mich mal im Rahmen eines Projektes für die Vereinten Nationen im Bereich der Terrorismusbekämpfung damit auseinandergesetzt, wo es um die Frage ging, ob Cyberangriffe von Terroristen ausgeführt werden können und welches Potenzial das hat. Und ich bin damals bei meiner Betrachtung zu dem Ergebnis gekommen, dass von traditionellen Angriffen immer noch eine höhere Gefahr ausgeht. Durch so einen Cyberangriff wäre es selbstverständlich möglich, könnte alle Ampeln auf grün stellen und würde ein unglaubliches Chaos verursachen. Und das hätte auch das Potenzial, die Bevölkerung zu verunsichern, sodass das Terroristen nutzen könnten. Das wäre also ein geeignetes Mittel aus der Sicht eines Terroristen. Aber er kann das mit physischen Mitteln im Zweifel ähnlich gut machen und braucht keinen komplizierten Cyberangriff auszuführen. Das ist mitunter nicht trivial. Und insofern glaube ich, dass es schwierig ist, im Moment zu sagen, so wahrscheinlich ist das. Ich denke, der erste Schritt, den wir sagen müssten, wäre, ist es möglich? Und da ist die klare Antwort, ja, es ist definitiv möglich. Und dann müsste die nächste Frage sein, wenn wir uns dann sagen, wie viele Ressourcen werden wir jetzt in die Verhinderung eines solchen Angriffs stecken oder wie viele Ressourcen werden wir einsetzen, falls so etwas passiert, dass wir dann möglichst schnell wieder einen Normalzustand herstellen. Da müssen wir sehr ins Detail gehen. Es gibt kritische Infrastruktur, die sehr gut geschützt ist, sodass ich das als eher unwahrscheinlich einstufe. In anderen Bereichen würde man sagen müssen, vielleicht haben wir einfach unglaublich viel Glück gehabt, denn es wäre durchaus möglich.
Beispielsweise vor einem Jahr, da haben russische Hacker das Computernetzwerk der Bundesregierung gehackt. Das Computernetz des Bundestages wurde 2015 gehackt, ziemlich erfolgreich. Da geht es ja weniger um das Schüren von Angst als auch um den Diebstahl von eventuellen Regierungsgeheimnissen. Wie gefährlich sind denn solche Angriffe für das schadlose Bestehen einer Demokratie oder das einwandfreie Regieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist schon wichtig, dass in einem bestimmten Kernbereich Informationen geschützt werden können. Wenn man eine Politik hat, die sehr auf Transparenz setzt, macht man sich weniger angreifbar, weil man halt weniger Informationen geheim hält, sondern sie mit der Öffentlichkeit teilt. Und damit sind sie weniger interessant für solche Angriffe. Aber es wird immer einen Kernbereich geben, in dem diese Transparenz nicht möglich ist, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Sei es zum Beispiel Vertragsverhandlungen oder die Planung im Rüstungsbereich. Wenn man diesen Bereich möglichst klein hält, schafft man weniger Angriffsfläche. In diesem Bereich muss man dann aber sichern. Und wenn es kein klares Konzept gibt, wenn man nicht sagt, wir trennen hier sehr klar und jedem Beteiligten ist auch klar, in welchem Bereich er jetzt gerade agiert, wird es extrem schwierig. Man muss dann sehr umfassend schützen. Ich denke, dass solche Angriffe, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, das Potenzial haben, eine Demokratie in Gefahr zu bringen. Das denke ich schon.
Beispielsweise der französische Präsidentschaftswahlkampf, da ist es passiert. Groß angelegt ist es passiert im US-Wahlkampf. Da haben russische Hacker dem jetzigen US-Präsidenten Donald Trump gezielt mit Fake News unter die Arme gegriffen. Sie haben den E-Mail-Server der Demokratischen Partei gehackt. Sie haben nun gerade gesagt, Zuweisungen sind schwierig. Von welcher Seite das kommt, aber auch im Verfassungsschutzbericht steht, dass eben Ausspähdienste vor allen Dingen halt eben Drohnen aus Russland, aus China, aus dem Iran. Hat die Demokratie in den USA unter solchen Cyberangriffen also gelitten?
Ich versuche, die Frage in zwei Teilen zu beantworten. Die Bundeskanzlerin ist in dem Skandal, der aufgedeckt wurde durch die Snowden-Veröffentlichung, nicht vom russischen oder chinesischen Geheimdienst observiert worden und ihre Telefonate sind abgehört worden, sondern vom amerikanischen Nachrichtendienst. Ich sage ganz bewusst nicht, dass wir das ignorieren sollten, ganz im Gegenteil. Russland, China, Auch andere Länder im Osten sind absolut Länder, auf die man achten muss. Aber man muss genauso auf die andere Seite des Atlantik gucken. Und genauso ist es für Länder im Ausland auch wichtig, auch Deutschland sich anzugucken und den deutschen Nachrichtendienst und zu sehen, droht mir eine Gefahr von denen. Ich würde also überhaupt gar kein Land ausschließen. Das wäre das Erste. Wenn wir uns den amerikanischen Wahlkampf angucken 2016 und die Frage, wurde die Demokratie geschädigt, würde ich sagen, hier gab es definitiv einen Angriff auf die Demokratie. Das war eine extrem knappe Wahl zwischen Donald Trump und Hillary Clinton. Es wird sehr schwierig sein zu beweisen, ob die wenigen Stimmen in einigen Swing States ausreichend waren, Donald Trump zum Präsidenten zu machen, ob das auf einen Cyberangriff zurückzuführen ist und auf Manipulationen der Öffentlichkeit durch Informations- und Kommunikationstechnologie. Aber was ich wichtig finde an dieser Diskussion in Amerika und weshalb die deutsche Politik da sehr aufmerksam darauf achten sollte, ist, dass sie halt über nachrichtendienstliche Tätigkeit hinausgeht. Wenn Nachrichtendienste sagen, wir vermuten, dass das Land X oder Y hinter einem Angriff steht, dann ist das mit Vorsicht zu genießen. Das ist nicht der Maßstab, den wir in einem Gerichtsverfahren beispielsweise anlegen. Das sind immer noch relevante Informationen, wir müssen sie ernst nehmen, aber man muss trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Die Besonderheit bei der Aufarbeitung der Angriffe in den Vereinigten Staaten ist, dass es dort einen Sonderermittler gibt, der strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet hat, und es gibt bereits Anklagen gegen unterschiedliche Personen. Da sind wir bei einem ganz anderen Maßstab. Hier wird viel genauer nachgewiesen, als sich nur auf nachrichtendienstliche Quellen zu stützen. Und das glaube ich, dass das tatsächlich jetzt eine ganz wichtige Entwicklung ist, weil wir damit viel näher an den Beweismitteln dran sind. Wir werden viel mehr sehen und sehen es bereits jetzt. Und ich glaube, das wird für viele Menschen es leichter machen, Zugang zu dieser Materie zu finden. Es sind halt nicht nur irgendwelche Geheimdienste, die solche Informationen ohne Preisgabe der Quelle in die Öffentlichkeit bringen.
Aber glauben Sie, dass Cyberangriffe die Kraft haben, Demokratien ins Wanken zu bringen, generell egal von welcher Seite sie kommen?
Ich denke, dass der Wahlkampf in den Vereinigten Staaten 2016 zeigt, dass das Potenzial durchaus besteht. Was aber in meinen Augen vielleicht noch wichtiger ist, ist, sich den Prozess anzugucken, der seitdem herrscht. Wir haben seitdem ein absolutes Chaos in der amerikanischen Politik. Wenn jemand den Vereinigten Staaten schaden wollte, dann hat er es auf jeden Fall geschafft. Er hat es auf jeden Fall geschafft, dieses großartige Land außenpolitisch absolut zu leben, innenpolitisch mittlerweile auch zu leben. Und deshalb würde ich absolut sagen, ja. Und wenn es das jetzt nicht war, dann sehen wir trotzdem, dass mit den Möglichkeiten, die heute bestehen, genau das möglich wäre. Und wir müssen uns da vorbereiten. Man kann die Situation in den Vereinigten Staaten nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen. In den Vereinigten Staaten haben viele Menschen nur noch direkten Zugang zu Informationen. Die lesen keine Zeitung und gucken im Zweifel auch kein Fernsehen mehr, sondern sie bekommen ihre Informationen von Facebook beziehungsweise direkt vom Präsidenten. Das ist ungefiltert. Hier haben wir Journalisten, die sich noch als Filter dazwischen setzen. Insofern würde ich nicht sagen, dass das eins zu eins in Deutschland passieren kann, aber es gibt Angriffsformen, wo auch Deutschland angreifbar ist, anders dann als beispielsweise in anderen Ländern. Und ich nehme das insofern sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für Deutschland sehr ernst.
Welche Angriffsformen sprechen Sie an in Deutschland?
Ich glaube, dass das in Deutschland differenzierter ist. Ich denke, dass gerade das Diffamieren von Politikern etwas ist, was sehr viel Sprengpotenzial hat. Wenn Informationen über Politiker herauskommen, bedeutet das in Deutschland sehr schnell das Ende der Karriere. Gerade hier sieht man eine große Gefahr. Wir hinterlassen immer mehr Informationen. Täter können auf diese Informationen zugreifen und können dann Leute erpressen bzw. das gegen sie verwenden. Ich sehe da ein großes Potenzial. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass das eine sehr negative Auswirkung hätte, wenn man es schaffen würde, Journalisten zu diskreditieren, die als Informationsvermittler agieren. Also insbesondere die Journalisten, die in den großen Nachrichtensendungen sitzen und die Themen aufarbeiten. Wenn die Menschen den Glauben an diese Institutionen verlieren und an die Authentizität der Informationen, die dort präsentiert werden, hat das, glaube ich, ein erhebliches Sprengpotenzial, insbesondere wenn man dann alternative Quellen daneben setzt und sagt, pass mal auf, wir bieten dir an, verlass dich nicht mehr auf diese Moderatoren, die geben uns falsche Informationen, sondern hier sind die Quellen. Das haben wir in den Vereinigten Staaten gesehen, dass das gemacht wurde. Ich glaube, dass gerade diese Form ein viel direkterer Angriff sein könnte, der für Deutschland relevant ist. Und wir sehen auch schon im kleinen Bereich, dass diese Falschinformationen in Deutschland sich sehr, sehr gut verbreiten lassen.
Im Hinblick jetzt auf die Europawahlen im Mai und die anstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr in Deutschland, machen Sie sich da Sorgen, dass sowas passieren kann?
In Bezug auf die aktuellen Wahlen ist das sehr schwer zu beurteilen. Das Problem, was wir haben, ist folgendes. Wir können nach vergleichbaren Mustern suchen, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Ich denke aber, dass auch die Angreifer dazugelernt haben und dass die neuen Angriffsformen, die wir beobachten sollen, das sind viel subtilere Angriffe. Das sind Angriffe, die auf viel längere Zeit ausgerichtet sind. Das sind Mikromanipulationen, die man gar nicht so direkt feststellen kann, sondern nur, indem man sie über eine längere Zeit beobachtet. Und ich kann beispielsweise nicht genau beurteilen, inwiefern das bereits stattfindet und welche Auswirkungen das bereits hat. Insofern, ich habe keinen akuten Grund zur Sorge, sondern es ist eher so eine allgemeine Sorge, weil dieses Thema in der breiten politischen Diskussion so wenig Beachtung findet.
Also doch etwas beunruhigend, die Lage gerade.
Ich möchte das Thema nicht überbewerten. Nicht jedes Thema gehört ständig auf die Tagesordnung. Und so sehe ich das auch mit Cyberangriffen, sei es auf Privatpersonen, auf Unternehmen, auf Behörden, auf die Demokratie als solches. Wir müssen das nicht jeden Tag diskutieren. Aber was auffällt, ist, dass das in der Diskussion immer nur dann eine Rolle spielt, wenn es irgendein Ereignis gibt und es aber keine allgemeine Diskussion darüber gibt, keine länger angelegte Diskussion, wie beispielsweise beim Umweltschutz, wo wir unabhängig von Tagesereignissen über dieses Thema uns unterhalten. Und das macht mir insofern ein wenig Sorge, als dass ich glaube, dass das für einen ausgewogenen Diskussionsprozess, bei dem auch sehr unterschiedliche Stimmen dann mal gehört werden und nicht immer nur die Experten, sondern auch der einfache Bürger, der sich mal zu Wort meldet und sagt, wie wichtig ihm denn Datenschutz ist und vielleicht unwichtig. Das fehlt mir in der aktuellen Diskussion in Deutschland.
Kritisiert Professor Marco Gerke vom Cybercrime Research Institute in Köln. Er berät weltweit Staaten und Unternehmen zu Strategien für mehr Cybersicherheit. Das war HR Info Politik. Wir haben uns in dieser Sendung gefragt, ob Cyberattacken tatsächlich die Kraft haben, demokratische Strukturen ins Wanken zu bringen. Die Antwort darauf ist ja, und um diese Gefahr einzudämmen, müssen wir alle etwas tun. Für eine transparentere Politik, für das kompetente Einschätzen von Nachrichten aus dem Internet und auch für den sicheren Umgang im Internet. Diese Sendung können Sie sich auch herunterladen unter hrinforadio.de unter der Rubrik Podcasts. Am Mikrofon war Julia Hummelsieb.